versucht deutlich zu machen, was ein Jünger ist von der Bedeutung des Wortes. Einer, der lernt, einer, der ein Schüler ist, denn Jesus auch ein großes Vorbild hat. Wir haben weiter daran gedacht, an die Lernziele in der Jüngerschaft Jesu. Und dass das große Lernziel ist, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir die Eigenschaften des Herrn Jesus in unserem Leben widerspiegeln. Wir haben daran gedacht, dass der Jesus die Jünger gerufen hat. Jüngerschaft ist also keine Sache, zu der man sich freiwillig meldet, sondern in die man gerufen wird. Der Jesus rief sie, nachdem er eine Nacht gebetet hat. Und dann haben wir auch gelesen, dass es eine Sache der Gemeinschaft zunächst einmal ist. Er berief sie, um sie bei sich zu haben, auf dass sie bei ihm seien. Und ich denke, das war ein Schwerpunkt von gestern, dass wir das hoffentlich alle gelernt haben, dass das unbedingt eine Voraussetzung ist, ein Jünger Jesu zu sein, dass wir eine Zeit der Stille, der Gemeinschaft mit ihm haben. Nicht zuerst Aktivität nach außen hin gerichtet, sondern zuerst auf ihn ausgerichtet, von ihm lernen, mit ihm einfach Gemeinschaft haben und von ihm geprägt werden, um dann ausgesandt zu werden, um das alles, was wir an dem Herrn Jesus gesehen haben, weiterzugeben, geben zu können an eine verlorene Welt. Heute Abend möchte ich versuchen, etwas über Lebensziele und Bedingungen der Jüngerschaft zu sagen, anhand von Lukas 9. Ich lese die Verse ab Vers 43 oder 43 in der Mitte. Als sie sich aber alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern, Lukas 9, Vers 43, fasst ihr diese Worte in eure Ohren, denn der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschen Hände. Sie aber verstanden dieses Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, auf dass sie es nicht vernehmen. Und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Es entstand aber unter ihnen eine Überlegung, wer wohl der Größte unter ihnen wäre. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens sah, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sprach zu ihm, wer irgend dieses Kindlein aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer irgend mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihn, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm, wehrt nicht, denn wenn ich wieder euch ist, ist für euch. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn zuzubereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Also was seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel herabfallen und die verzehren heißen, wie auch Elias tat? Er aber wandte sich um und strafte sie und sprach, ihr wisst nicht, wes Geistes Kind ihr seid. Und sie gingen nach einem anderen Dorf. Es sah aber aus, wie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du irgend gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts über sein Haupt hinweg. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist geschickt zum Reich Gottes. Ich denke, wir brauchen uns nicht lange Gedanken zu machen über die Lebensziele der Menschen dieser Welt. Lebensziele in dieser Welt von Menschen, die Gott nicht kennen, Macht, Ehre, Reichtum, Genusssucht. Aber das ist nicht unser Thema heute Abend, sondern das Thema ist, welche Lebensziele haben wir als Christen, als solche, die wir uns Jünger Jesu nennen, Was füllt unser Leben aus und was erstreben wir für uns? Und das wird hier in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, sehr schön deutlich, was in unserem Herzen ist. Als erstes steht hier der Jesus vor uns in seinem Lebensstil. Er schüttet hier zum ersten Mal sein Herz seinen Jüngern aus und sagt, fasst diese Worte in euren Ohren, denn der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschenhände. Zum ersten Mal macht er den Jüngern klar, was mit ihnen geschehen wird. Und einige Verse weiter haben wir gelesen, er stellte sein Angesicht fest, nach Jerusalem zu gehen. Und hier sehen wir ganz deutlich, dass der Jesus ein ganz klares Ziel für sein Leben hatte und kannte. Nun, das war der Sohn Gottes, völlig klar, aber er wird uns hier als der Sohn Gottes und auch als unser Vorbild vorgestellt, der also schon hier am Anfang seines Dienstes genau wusste, wo sein Weg enden würde, das Kreuz auf Golgatha. Und ich finde diesen Ausdruck ganz großartig, er stellte sein Angesicht fest. Er hat ein Ziel vor Augen und das steuerte er an, unbeirrt von allem, was passieren würde. So wie heute ein Flugzeug programmiert ist und auf Knopfdruck reagiert und ein Ziel ganz genau ansteuert. So war das Leben von Jesus auch programmiert, ausgerichtet auf das eine Ziel hin, Golgatha, um Gott zu verherrlichen und dort um dort für unsere Sünden zu sterben. Interessant ist, dass wir von den Jüngern lesen, sie verstanden dieses Wort nicht. Und wenn wir in den anderen Evangelien die Frau Lebsterin lesen oder ähnliche Geschichten, wo der Jesus auch wieder sein Herz ausschüttet und ihm sagt, wohin sein Weg führen wird, da reagieren die Jünger immer mit Unverständnis. Sie entsetzten sich, lesen wir in Markus 10. Sie verstanden gar nicht, wovon der Herr Jesus redet. Großes Entsetzen unter den Jüngern, wenn der Jesus sein Lebensstil ihnen klar vor Augen stellt. Und immer dann, wenn er Jesus so ein bisschen in sein Herz gucken lässt, was ihn bewegt, dann haben wir oft eine Geschichte anschließend von den Jüngern, wo wir dann auch den Jüngern so ein bisschen ins Herz gucken dürfen, was sie bewegt. Und wir sehen hier zunächst einmal drei Gedankenkreise, die in den Köpfen der Jünger rumspuken. Sie fürchten sich, ihnen Jesus über dieses Wort zu fragen. Es entstand aber unter ihnen eine Überlegung, wer wohl der Größte unter ihnen wäre. Es ist doch eigenartig. Der Jesus redet vom Kreuz, von seiner Verwerfung. Sie verstehen ihn nicht. Und sie überlegen, wer wohl unter ihnen der Größte wäre. Markus berichtet, dass sie das ganz offen auf dem Weg miteinander verhandelt haben. Dass er Jesus wieder fragt, worüber habt ihr eigentlich geredet? Dann sind sie ganz verschämt, denn sie haben ja darüber abgestimmt, wer wohl der Größte unter ihnen wäre. Ich finde das so rührend, wie die Jünger so ganz offen darüber sprechen. Wir sind ja heute viel anständiger und kultiviert. Wir reden da nicht so offen drüber. Aber ich denke, jeder, der sein Herz ein bisschen kennt, weiß, dass wir es auf eine ganz feine andere Art und Weise auch in unseren Herzen bewegen, wer wohl der Größte unter uns ist. Wie die kleinen Kinder, die sich vergleichen und dann aufs Fuß stellen und darum ringen, wer nun endlich der Größere ist. Die Eltern könnten da manche Geschichten von erzählen. So tauschen sich hier die Jünger aus und fragen sich, wer ist wohl der Größte, wer ist wohl der Größte unter uns? Ich denke, das ist ein ganz großes Problem, was wir in unseren Versammlungen im Allgemeinen immer wieder finden. Der persönliche Ehrgeiz. Ist das ein Lebensziel, das wir mit dem Christsein und mit der Jüngerschaft verbinden? Dass wir das, was wir in der Welt natürlich nicht sein wollen, aber dann unter den Christen sein wollen, auch herrschen wollen, groß sein wollen, Einfluss haben wollen, Anerkennung suchen, von unseren Brüdern und Schwestern in der Versammlung. Wir lieben, wie viele Gemeinden sind an diesem Punkt kaputt gegangen, weil auch die Brüder auf dem Weg verhandelt haben, wer wohl der Größte unter ihnen ist. Wie viele Gemeinden kenne ich, wo Ältestenwahl ist, die sich kaum unterscheidet von einer Bundestagswahl. Natürlich läuft das etwas feiner ab, aber jeder sammelt doch im Hintergrund, seine Stimmen, obwohl man offiziell sagt, aber ich bin ja gar nicht wert und würdig, dieses Amt zu besetzen. Aber hintenrum, dann wird ein Werbefeldzug gestartet und wer, wenn man nicht gewählt wird, dann ist die nächste Gemeindespaltung da. Man zieht dann mit seiner Anhängerschaft dann in ein anderes Lokal und bildet eine neue Gemeinde. Da könnte ich manche Geschichte von erzählen. Und ihr Lieben, der Jesus oder Gott hat uns das so offen in seinem Wort geschildert, damit wir daraus lernen. Was bewegt uns, wenn wir dem Herrn Jesus folgen? Was bewegt uns, wenn wir als Gemeinde zusammen sind, und besonders die Brüder unter uns, denen Gott Gaben geschenkt hat? Ist das nicht eine ganz akute Gefahr bei uns, dass wir auch uns fragen und vergleichen und stellen, wer ist wohl der Begabteste unter uns? Wer führt die meisten Seelen zum Herrn? Wer hat die größte Autorität unter den Geschwistern? Und dass dann auch solch ein Machtkampf entsteht, wie bei den Jüngern. Markus 10, da lesen wir dann anschließend, dass nachdem der Jesus auch wieder davon gesprochen hat, dass er sein Leben am Kreuz beenden wird, dass Jakobus und Johannes zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, wir haben einen Wunsch und wir bitten dich, dass du uns den erfüllst. Ein einziger nur. Dann sagt er, Jesus, um was bitten wir denn? Wir bitten dich, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen, wenn du in deinem Reich kommst. Und der Jesus muss sagen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Stell euch mal vor, da haben praktisch zwei Jünger einen Wunsch frei. Was wollen wir haben? Dann kommt es aus ihrem Herzen heraus, wir möchten gerne an deiner Rechten und Linken sitzen, in deinem Reich. Wir möchten ja mächtig sein, angesehen sein und Ehre haben. Oder Jesus, ich finde das so schön, wie er mit diesen Jüngern umgeht, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr mit der Taufe getauft werden? Und beide natürlich völlig überzeugt. Ja, natürlich, selbstverständlich können wir das. Und wie oft kommt das unter uns vor? Diese Wünsche, diese ehrgeizigen Wünsche, auch im Dienst für den Herrn, in der Nachfolge Jesu. Wie viel Gabenneid ist da unter uns? Und ihr Lieben, ich sage das, weil mein Herz nicht besser ist. Wir sollten da ganz ehrlich sein. Unser alter Mensch, der reagiert genauso wie die Jünger hier. Können wir uns freuen, wenn ein Bruder oder eine Schwester begabter ist wie wir selbst? Können wir uns freuen, wenn Gott einen anderen Bruder, vielleicht einen jüngeren Bruder, mehr gebraucht als uns? Graf Nikolaus von Zinzendorf hat in einem Lied mal so ausgedrückt, ich hoffe, ich kriege den Reim zusammen, wenn Jesu seine Gnadenzeit bald hier, bald da verklärt, dann freut sich der Barmherzigkeit die anderen widerfährt. Versteht ihr den Sinn? Also wenn er dich nicht im Moment gebrauchen kann und seine Gnade an anderen deutlich macht, dann freut sich an der Barmherzigkeit die anderen widerfährt. Und ich denke, das ist eins von den Lektionen, die wir unbedingt als Jünger Jesu in seiner Schule lernen müssen. Dass wir uns freuen können, wenn andere mehr gebraucht werden, wie wir selbst. Und dass wir keine Ehre für uns selbst suchen. Die Bibel ist eigentlich voll von Beispielen dafür. Wir haben heute Morgen daran gedacht, Peter hat erzählt und erwähnt von Saul. Das war sein großes Problem. Als dann der große Gesang anfing, nachdem der Goliath erschlagen war. Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Dann wurde sein Herz wie ein Stein und er guckte fehl auf David. Das konnte er nicht ertragen, dass er nicht mehr der Größte war und dass er sehen musste, dass der David, ein junger Bruder, jetzt im Bilde gesprochen, die Anerkennung des Volkes Gottes fand. Können wir das ertragen? Wir haben auch an Joab gedacht heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Bücher Samuel lest. Mir ist der Joab irgendwie, ich bin immer traurig, wenn ich an sein Ende denke. Und irgendwie ist mir der Mann sehr sympathisch. Ich denke, weil er viele Charakterzüge trägt, die ich in mir auch entdecke. Bei ihm ist das so deutlich. Fritz sagte heute Morgen, ein Mann, der dem König die Treue hielt, wie kaum ein Zweiter. Und wirklich darum besorgt war, dass sein Thron gefestigt wurde. Aber er wollte um jeden Preis der Zweite hinter ihm sein. Und alle anderen, die in die Quere kamen, ob das Abner war oder Maser, die wurden erschlagen, erstochen. Eigentlich ein Mann, der wirklich ein Herz für David hatte und doch der die Ehre auch für sich beanspruchte und keinen anderen duldete, der hier Oberste an seiner Stelle sein konnte. Wie schlimm, wenn solch eine Gesinnung in unseren Herzen ist. Oder 1. Könige 13, dieses erzitternde Bild von dem alten und jungen Propheten. Da ist ein alter Prophet, der sich in Bethel etabliert, beim Jerobeam, im Ruhestand wahrscheinlich, kann auf alte Zeiten zurückblicken, wo er mal Prophet war, aber er wird immer noch Prophet genannt. Und plötzlich taucht ein junger Prophet auf, dort an dem Hof, predigt dem König das Gericht, redet über diesen Altar, der zerbrechen wird. Dann sieht ein Wunder, der König, der sagt, reiß ihn! Sein Arm bleibt steif. Dann muss dieser Prophet für ihn beten, dass sein Arm wieder normal wird. Der König lädt ihn ein zu einem Essen. Der junge Mann, also ein Prophet Gottes, er sagt ihm, kommt nicht in Frage, Gott hat zu mir gesprochen, geh auf einen anderen Weg zurück, wie du gekommen bist. Mich hält hier an diesem Hof kein Einziger. Und er geht. Und dann lesen wir, es war aber ein alter Prophet in Bethel. Und als er das hörte, ein junger Mann Gottes war da, und er hat das Gericht gesprochen, und Gott hat sich zu ihm bekannt, dann lässt er seinen Esel sammeln, reitet ihm nach, hält ihn an, und will ihn einladen zum Mittagessen oder zum Abendessen. Und dieser junge Prophet sagt, kommt nicht in Frage, Gott hat zu mir klar gesprochen, auf einen anderen Weg zurückgehen, ich muss wieder zurück. Und dann sagt dieser alte Mann, ich bin auch ein Prophet Gottes. Und ein Engel hat zu mir gesprochen, ich soll dich jetzt einladen. Dann steht dieser junge Mann vor dieser schweren Entscheidung. Gott hat zu mir gesprochen. Und hier ist ein alter Prophet, der spricht auch zu mir. Und dann hat er sicher gesagt, so im Zweifelsfall, na, der alte Prophet, der wird Erfahrung haben. Der kennt den Herrn länger wie ich. Und dann lesen wir, dass er ihm folgt. Dann sagt die Bibel nur ganz knapp, er, der alte Prophet, aber belog ihn. Er konnte nicht ansehen, dass er ein junger Mann war, den Gott gebrauchen konnte. Er wurde erinnert an seine alten Zeiten, wo er auch einmal ein Sprachrohr Gottes war. Und das durfte doch nicht wahr sein, dass hier ein junger Mann gebraucht wurde und er beim alten Eisen lag. Und dann verführt er diesen jungen Propheten. Und muss dann am Abend das Gericht über ihn aussprechen. Dieser junge Mann, dieser junge Prophet, wird am selben Abend getötet von einem Löwen. Der alte Prophet begräbt ihn. Und dann haben wir diesen schauerlichen Nachruf, dass dann der alte Prophet sagen muss, ach, Bruder. Ein alter Prophet, der neidisch war, der damit zum Fallstrick eines jungen Bruders wurde. Wir haben heute auch an Eli gedacht. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob der Fred mit mir da einig ist, aber ich habe doch so ein bisschen was Schönes bei dem Eli noch gesehen. Ihr erinnert euch, dass Gott den Samuel ruft. Zweimal. Und Eli reagiert, als dann der Samuel zu ihm kommt, legt sich, schlaf weiter. Auch eine Reaktion von alten Propheten, wenn junge Brüder gerufen werden. Schlaf weiter. Keine Unruhe. Aber beim dritten Mal, da reagiert der Eli anders. Da lesen wir, da merkte er, dass Gott ihn gerufen hat. Und dann sagt der Eli ihm, hör mal, wenn die Stimme nochmal jetzt an dein Ohr dringt, dann sag, rede her, da ich nicht höre. Und darin sehe ich eine Größe des alten Eli, dass er ihn hier nicht belügt. Er wird auch erinnert wie an alte Tage. Er wusste ja noch, wie das war, wenn Gott redete. Aber Gott hatte schon jahrelang nicht mehr durch ihn reden können und auch nicht mehr zu ihm sprechen können. Wenn Gott mit Eli redet, dann durch einen Dritten, nicht mehr direkt. Der Prophet kam und verkündigte ihm das Gericht. Und hier merkt er plötzlich, Gott spricht mit einem jungen Bruder, mit seinem Lehrling, mit dem kleinen Samuel. Der belügt ihn nicht, sondern er gibt ihm eine sehr geistliche Anweisung, wie er die Stimme Gottes hören und erfahren kann. Ich freue mich darüber, dass dieser Eli in seinem Alter dazu bereit war, Und dann noch ein zweites, als dann Samuel die Stimme Gottes gehört hat und wurde das Gericht über Eli verkündigt. Wir lesen, dass er am nächsten Morgen, wie gewohnt, die Türen zum Tempel aufmacht und dann kommt der alte Eli zu dem Samuel und sagt, hör mal, Samuel, was hat Gott zu dir gesagt? Ich bitte dich, verschweige mir nichts von dem, was Gott zu dir geredet hat. Ich möchte alles wissen, die ganze Wahrheit. Und dann lesen wir, dass Samuel ihm die ganze Wahrheit sagte. Ein alter Mann, würden wir sagen, ein alter Prophet, der aber bereit ist, das Urteil Gottes über sein Leben sich anzuhören. Sind wir dazu bereit? Sind wir bereit, heute Abend zu bitten, Herr Jesus, sag mir die ganze Wahrheit über mein Leben. Stell mich in dein Licht. Ich will hören, wie du über mich denkst, über mein Leben. Ein alter Mann, der das gelernt hat, und aus dann Samuel, sich er mit großen Herzklopfen in die Wahrheit sagt, da lesen wir von Eli diese Worte, er ist Jehova, er tue, was recht ist in seinen Augen. Es gibt Ausleger, die sehen diesen Ausspruch als Schwäche an. Ich persönlich meine, dass hier ein Mann in seinem Alter noch etwas gelernt hat, sich zu demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Er ist der Herr, ich habe es nicht anders verdient. Er tue, was recht ist in seinen Augen. Wir haben heute Morgen auch gelesen, dass dieser alte Mann Eli starb, nicht bei der Nachricht, die Bundeslad, seine Söhne sind gestorben, das Volk hat verloren, sondern als er hörte, dass die Bundeslade in die Hände der Feinde gekommen ist. Ein Mann, der am Lebensende doch in die Sache des Herrn wieder am Herzen lag. Wie schön, wenn der Jesus uns denkt, dass wir daraus lernen. Der Jesus nahm dann, als er die Überlegungen der Jünger sah, ein Kind, stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer irgendwie das Kind mein aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf, sagt am Schluss, denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Der Jesus dann versucht jetzt den Jüngern deutlich zu machen, was ist wirklich geistliche Größe. Und er nimmt nun ein Kind und wir wissen alle, dass die Kinder in den Augen der Jünger nicht allzu groß und wert hatten. Wenn die Mütter mit ihren Kindern kamen, dann kamen die Jünger und sagten, verwehrten sie und wollten sie gar nicht mehr in Jesus lassen. Mit den Kindern hatten die Jünger es nicht so. Mit ihnen konnte man nicht über die Haushaltung diskutieren. Vom ersten und zweiten kommenden Herrn hatten die nicht viel Ahnung. Die standen nicht hoch im Kurs. Der Jesus beugt sich runter zu solch einem Kind und sagt den Jüngern, wer solch ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Und wir sollen die Jünger also eine ganz wichtige weitere Lektion lernen, dass wirkliche geistliche Größe nicht immer herunterbeugt und andere hebt. Und das ist ein Grundsatz im Wort Gottes. Im 1. Petrusbrief, da lernen wir, dass die Frau das schwächere Gefäß ist und der Mann aus der Stärkere wird angewiesen, dem Weiblichen die Ehre zu geben. Wenn der Mann also stärker ist, wenn er eine Stellung hat, die über der Frau steht, dann soll er die gebrauchen, um dem Schwächeren die Ehre zu geben. Eine Sache, die wir als Männer, als Brüder und Schwestern, als Brüder lernen müssen, als Familienväter und als Ehemänner, wirklich der Frau die Ehre zu geben. Ein Grundsatz in Gottes Wort. Wenn Gott dir Gaben gegeben hat, Fähigkeiten gegeben hat, dann nicht um damit zu glänzen, sondern um dich niederzubeugen zu den Schwachen, um sie aufzunehmen. Und dazu muss man sich beugen, um sie aufzurichten. Und dann sagt der Jesus, wer das tut, wer der Kleinste ist, wer sich unter all die anderen stellt, der zeigt wirklich geistliche Größe. Ich denke, wir merken alle, welch ein Problem wir hier in unseren Versammlungen wir berühren. Wozu sind wir in der Lage? Wer packt an, wenn es um solche niedrigen Dienste geht, wo man keine Ehre bekommt, wo einem nicht vergolten wird, wo man nicht gesehen wird? Da zeigt sich, wer wirklich in der Nachfolge Jesu etwas gelernt hat, der geistliche Größe gelernt hat. In Markus 10, da lesen wir, dass der Jesus sagt den Jüngern, in der Welt ist das so üblich, die Regenten, die Könige, die herrschen über ihre Besitztümer. Aber unter euch ist es nicht also. Er sagt dann nicht, da soll es nicht so sein, sondern er sagt, da ist es nicht also. Wo wirklich geistliches Leben ist, da kann das überhaupt keinen Platz haben, dieses Denken, Herrschsucht über andere regieren zu wollen, sondern wer der Größte unter euch ist, der soll aller Diener sein. Und sagt der Jesus einen wunderschönen Satz, der ja das Schlüsselwort des Markus-Evangeliums ist, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wie schön, wie der Jesus sich hier um seine Jünger bemüht. Wer ihnen eine Lektion erteilen möchte, mit diesen kleinen Kindern, um ihr Herz irgendwie zu erreichen, darüber nachzudenken, was in seinen Augen groß ist, was in seinen Augen wirklich geistliche Größe ist. Nun, wir wissen auch, dass die Jünger das hier noch nicht gelernt haben. Sie müssen noch manche Lektion durchbuchstabieren, bis dass sie dahin gekommen sind. Aber wie schön, dass doch auch gerade ein Petrus und ein Johannes in seinen Briefen eigentlich einfach deutlich macht, dass sie später, nachdem der Heilige Geist auch auf die Erde gekommen ist, das verstanden haben und auch das gelehrt haben. Aber wichtig ist, dass wir das lernen und dass wir einander uns da auch eine Hilfe sind, diese ganz, ganz wichtige Lektion in unserem Leben, in unseren Versammlungen zu praktizieren. Dann kommt die zweite Lektion. Bisher ging es also um das persönliche Ich, groß sein wollen, herrschen wollen, etwas sein wollen unter dem Volk Gottes. Und jetzt haben wir ab Vers 49 ein zweites Problem, auch unter Kindern Gottes, dass der Johannes antwortet, und das ist ja ganz eigenartig, gerade der Johannes, von dem wir das gar nicht so erwarten. Wir merken auch, wie die Jünger scheinbar gar nicht so richtig hingehört haben, sondern der Johannes ist mit ganz anderen Dingen beschäftigt, wenn der Jesus redet, ihn versucht, da so eine Gegenstandlektion zu verteilen, zu verpassen, da sagt er, Meister, und man hört ihn hier im Brust und der Überzeugung, wir sagen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir werfen ihn, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und man kann sich richtig vorstellen, wie er darauf wartet, dass der Jesus ihm auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht, Johannes. Und da haben wir das zweite Problem. Wenn wir das mit Gottes Hilfe lernen, unseren persönlichen Ehrgeiz in den Tod zu geben, dann kommt so ein kollektiver Ehrgeiz. Hier spielt auf einmal das Wort wir eine Rolle. Wenn ich schon nicht glänzen kann, dann wollen wir aber doch aus Gemeinde wenigstens glänzen. Da haben wir einen getroffen, der Jesus, der geht nicht mit uns den Weg der Absonderung, der versammelt sich dann mit Christen zusammen, die gar keine Einsicht haben über die zukünftigen Dinge, und er treibt den Dämonen aus, wir haben ihn gewehrt, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Jeder, der sich ein bisschen in der Kirchengeschichte und in der Geschichte der letzten Jahrzehnte auskennt, weiß, was das für ein Problem ist in manchen Gemeinden und Versammlungen. Unsere Einstellung sollte gegenüber ihren Herrn nachfolgen, aber nicht mit uns marschieren. Können wir uns darüber freuen, wenn der Jesus in Kreisen, die wir vielleicht verlassen haben, von denen wir uns trennen mussten, weil Gottes Wort uns dazu anleitete, wenn wir da plötzlich merken, da werden Dämonen ausgetrieben, da geschieht etwas, da denkt es der Herr, wie reagieren wir da innerlich? Wehren wir da auch in unseren Gedanken? Oder suchen wir nach Gründen, warum das niemals echt sein kann, was da geschieht? Der Jesus sagt, wehret nicht. Wie reagieren wir? Können wir uns freuen, der Apostel Paulus im Philipperbrief, als er merkte, dass da Leute das Evangelium verkündigten, aus Neid und Streit, um ihn zu ärgern, dann konnte er sich freuen, weil Christus gepredigt wurde. Er war frei von allem Ehrgeiz. Er konnte sich freuen, dass solche, mit solchen Motiven auch das Wort Gottes verkündigt ist. Wie reagieren wir, wenn wir so etwas hören? Ich denke an das Alte Testament, in 4. Mose 11, da lesen wir die Geschichte, dass plötzlich bekannt wird, dass Eldad und Medad im Lager weissagen. Ihr wisst, die 70 Ältesten waren gewählt worden, Gott legte von seinem Geist auf sie, sie waren außerhalb des Lagers gegangen. Da wird auf einmal bekannt, da sind zwei im Lager geblieben und die weissagen da. Und da kommt Josua zu Mose und sagt, mein Herr, wehre ihnen. Die weissagen da im Lager, sind nicht auf dem Weg der Absonderung. Und der Mose, dieser reife Mann Gottes, der Jesus sandte Boten zu seinem Angesicht her. Sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn zuzubereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Und hier wieder Johannes und Jakobus, die sagen, Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren heißen, wie auch Elias tat? Und ich denke, einerseits war die Reaktion der Jünger ja verständlich. Da beehrte er Jesus, die Samariter, und die man ja sonst einen Bogen machte mit einem Besuch. Man kann sich hier auch wieder vorstellen, mit welchem Selbstbewusstsein Jakobus und Johannes vorangehen, um irgendwo dem Herrn Jesus ein Zimmer zuzubereiten. Und da müssen sie diese Frechheit erfahren, dass man ihn nicht aufnimmt, weil sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet ist. Und dass die Jünger hier empört sind, können wir nachvollziehen. Da ist der Sohn Gottes. Da ist Gott selbst. Der sucht hier eine Herberge bei den Samaritern. Und sie schließen die Tür vor ihm, weil sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet war. Muss da der Himmel nicht reagieren? Muss da nicht Gericht folgen? Der Jesus fragt sie, sie haben ja ein ganz starkes Wort, und sagt, ihr wisst nicht, des Geistes Kind ihr seid. Und hier haben wir eine weitere Lektion, dass wir als Jünger Jesu kein Recht auf Anerkennung in der Welt haben. Und das ist auch eine Sache, die wir alle lernen müssen. Der Jesus, wenn wir von ihm lesen, ist uns da das große Vorbild. Das beginnt schon bei seinem ersten Zeichen in Kana in Galiläa. Da lesen wir, dass eine Hochzeit war, die Mutter Jesu war eingeladen, die Jünger waren auch da und unter anderem war dann auch der Jesus eingeladen, aber ganz deutlich ist, dass Maria die wichtigste Person auf diesem Fest ist. Die anderen waren auch eingeladen. Man hat den Herrn Jesus dann irgendwo, denke ich, in eine Ecke gesetzt, in einen stillen Winkel. Er war einer unter vielen. Und das Wunderbare ist, dass der Jesus das mit sich machen lässt. Unbegreiflich für mich. Würde hier ein hoher Politiker heute Abend eingeladen, Gorbatschow oder Bush, und er würde hereinspaziert kommen, man würde dann sagen, schön, George, dass du gekommen bist, da hinten in der Ecke ist noch Platz frei, siehst du, dass du einen Stuhl schnappst. Wir wissen alle, wie der reagieren würde, mit Recht. Aber den Herrn Jesus, den König der Könige, den kann man so behandeln. Und der lässt sich so behandeln, der setzt sich dahin, wo wir ihn hinsetzen. Und wie viele haben ihn auch so in ihrem Leben zur Sicherheit eingeladen. Er ist auch einer unter vielen, so ein fünftes Rad am Wagen, vielleicht kann man ihn irgendwann einmal gebrauchen. Er sitzt dann irgendwo in der Ecke und der Jesus lässt sich da hinsetzen. Er protestiert nicht mit keinem Wort, nur er wartet ab. Und ich denke, in unserem Leben wird das auch immer wieder deutlich. Immer dann, wenn der Jesus nicht der Mittelpunkt unseres Lebens ist, kommen Probleme. Auf einmal ist der Wein alle. Keine Freude mehr da. Und dann sorgt der Jesus dafür, dass die Aufmerksamkeit auf den gelenkt wird, der ganz in der Ecke sitzt, den man vergessen hat. Die Diener werden angesprochen. Alles, was er sagt, das tut. Und die Diener, die ihn wahrscheinlich noch nie gesehen haben auf dem Fest oder kaum beachtet haben, die haben jetzt plötzlich nur noch einen Blick, ihr Ohr nur noch für eine Stimme, wenn der Jesus jetzt eine Anweisung gibt, das müssen wir tun. Wenn das in unserem Leben, in unseren Versammlungen erreicht wird, dass unsere Augen, unsere Ohren alle auf den Herrn gerichtet sind, wenn er plötzlich der Mittelpunkt der Feier ist, der Gemeinde ist, dann wird Segen kommen, dann wird Freude kommen. Aber bis dahin wartet der Jesus. Im Hause Simons, des Pharisäers, der Jesus war eingeladen und wurde mit die Füße gewaschen. Er wurde nicht mit einem Kuss begrüßt. Man hat sein Haupt nicht gesaut. Der Jesus lässt sich einladen, setzt sich dahin. Und er hat sehr stark empfunden, als er später mit dem Simon spricht: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Da wird das deutlich, wie der Jesus gelitten hat unter dieser Behandlung. Aber er lässt sich das gefallen. Ich erinnere an die Geschichte von gestern Abend bei den Gadarenern. Raus aus unseren Grenzen. Und der Jesus geht. Er verlangt kein Recht hier auf Anerkennung in dieser Welt. Haben die Jünger das gelernt? Lernen wir das? Denkt der Jesus, dass wir darüber nachdenken? Wie viele Christen sind heute unterwegs und suchen Anerkennung in dieser Welt? Wie viele sind gierig nach Macht? Wie viele meinen, wir könnten uns dadurch, dass wir in die Medien einsteigen und politisch betätigen und so weiter, die Aufmerksamkeit auf uns lenken und irgendwie dem Christentum oder dem Evangelium zu seinem Recht verhelfen? Aber der Jesus erstrahlt sie und sagt: Ihr seid nicht des Geistes Kind, ihr seid. Ihr Lieben, wie reagieren wir auf Ablehnung in dieser Welt? Feuer vom Himmel, Kopf ab! Ihr wisst nicht, wer geistes Kind ihr seid. Ich habe in den letzten Tagen mich ein bisschen mit dem Robert Chapman befasst. Fred hat uns die Biografie besorgt, in Englisch, wir haben sie übersetzt. Sie kommt also im Oktober raus, ich möchte das schon hier fleißig empfehlen zu lesen. Ein außergewöhnlicher Mann. Ein Mann, ein Apostel der Liebe. Bruder Darby sagte von ihm: Er lebt das, was ich lehre. Der bekam einmal einen Brief mit folgender Adresse auf dem Brief vorne drauf an Robert Chapman, Universität der Liebe, England. Keine Straße, keine Stadt, aber der Brief kam an. Weil dieser Mann in England so bekannt war, als ein Mann, der von Christus geprägt war durch seine Demut und seine Liebe. Er selbst kam aus einem ganz reichen Elternhaus. Er kam zum Glauben als Jurist, ich glaube mit 22 Jahren. Er hatte keine große Redebegabung damals als junger Mann. Und als er daraufhin angesprochen wurde, dass er doch kein Redner ist, kein Evangelist ist, da war einfach seine Antwort, dass es viele gibt, die Christus predigen. Er wollte einer sein, der Christus lebt. Was machte er? Er verkaufte sein Hab und Gut, was er hatte. Sein Erbe, alles verschenkt. Und dann zog er in eine Stadt, in einen Ortsteil, wo die Ärmsten der Armen wohnten. Wo am Ende der Straße eine Gerberei war, wo es mordmäßig stank. Dort mietete er ein Haus, um dort unter den Ärmsten der Armen zu leben und sein Haus zu öffnen für diese Armen. Er wollte so leben, ganz bewusst so, dass diese einfachen Menschen sich nicht scheuten, auch sein Haus zu besuchen. Dieser Mann ist 99 Jahre alt geworden. Er hat die Gewohnheit, jeden Morgen um 3:30 aufzustehen, etwa 7 Stunden stille Zeit zu machen. Allerdings zog er auch abends um 9 Uhr seinen Hut, was für keinen mehr zu sprechen. Jeden Abend nahm er ein heißes Bad. Er hatte eine Badewanne neben seinem Bett stehen, jeden Morgen ein kaltes. Vielleicht war das der Grund, warum er 99 Jahre alt wurde, vielleicht auch, weil er nicht verheiratet war, ich weiß nicht genau. Im Alter von 98 Jahren hat er noch gepredigt auf der Straße, in der Gemeinde. Er hat seine Brille gebraucht. Unglaublich, wie dieser Mann zum Segen war. Aber wisst ihr, was mir so unheimlich gut gefallen hat? Das war ein Mann, der seine ganzen Gaben eingesetzt hat, um anderen zu dienen. Er hatte ein Haus mit vielen Zimmern und er wünschte sich vom Herrn viele Besucher. Und oft waren 20 Leute bei ihm, die er versorgte, die er mit ihm für eine Woche, zwei Wochen oder vier Wochen lebten. Und er wollte sich schulen zu einem Leben mit dem Herrn. Vertrauen auf ihn. Oft saßen die abends da, hatten alle Vorräte verbraucht, wussten nicht, was am nächsten Morgen essen sollten. Dann freute sich der Chatman immer schon, damit die anderen lernen, wie Gott dafür sorgt, dass sie am nächsten Morgen was zu essen haben. Er wollte auch ihm ganz praktische Lektionen beibringen. Und jeden Abend sagt er seinen Besuchern, sie möchten bitte ihre Schuhe, ihre Stiefel vor die Tür stellen, damit er sie nachts putzen kann. Und wenn einer protestiert und sagt, das ist doch unmöglich sowas, dann sagte er, naja, der Herr, der hat die Jünger angewiesen, einer haben die Stiefel sowas, diesen Brauch haben wir heute nicht mehr und deswegen kommt das dem am nächsten, ich werde eure Stiefel putzen. Wird er morgens in aller Frühe oder in der Nacht die Stiefel seiner Besucher geputzt, um sich unter andere zu stellen. Und dann ist er eines Tages etwas sehr Eigenartiges und daran wurde ich erinnert, als ich über diese Verse nachdachte, ihr wisst nicht, des Geistes Kind ihr seid, wie gehen wir mit solchen Menschen um, die uns ablehnen? Eines Tages besuchte ihn unerwartet ein Verwandter, der einmal sehen wollte, wie er lebte. Ähnlich so, wie du mir das erzählt hast von McDonald's. Er hat auch McDonald's besucht, um den kennenzulernen, der wahre Jüngerschaft geschrieben hat. Dieser Mann kam am Bahnhof an, wo er eine Kutsche mietete, die ihn zu Chapmans Haus bringen sollte. Als sie vor Chapmans Haus anhielten, fragte er ganz erstaunt den Kutscher, ich hatte sie doch gebeten, mich zum Haus von Herrn Chapman zu fahren. Nun, antwortete der Mann, das habe ich getan, er wohnt hier. Der Besucher war sehr verwundert und läutete. Gleich wurde die Tür geöffnet und Chapman begrüßte ihn freundlich. Robert, was in aller Welt machst du hier? Rief der Besucher erstaunt. Ich diene dem Herrn an dem Ort, an dem er mich geschickt hat. Voller Fragen betrat der Besucher das Haus. Aber ich kann zu leben. Hast du wenigstens Geld auf dem Konto? Ich vertraue einfach nur dem Herrn und sage ihm, was ich nötig habe. Er hat mich noch nie im Stich gelassen. Dadurch wächst mein Glaube und sein Werk geht weiter. Nun war die Neugier des Besuchers geweckt. Er öffnete die Tür zur Speisekammer, aber da war nicht viel drin. Er bat darum, etwas einkaufen zu dürfen, was Chapman ihm gerne gestattete, allerdings nur, wenn er in einem ganz bestimmten Geschäft einkaufen würde. Als der Verwandte den Laden gefunden hatte, wurden die Augen des Besitzers immer größer, als er tausend Dinge verlangte. Als die Bestellung immer noch größer wurde, wurde der Verkäufer immer dankbarer und freundlicher. Und schließlich, als alles zusammengesucht und ausbezahlt war, wollte er sich dem Kunden gefällig erweisen und sagte, wenn Sie mir die Adresse geben könnten, dann würde ich Ihnen die Waren ins Haus liefern. Jetzt kommt. Bitte liefern Sie alles bei Herrn Robert Chapman ab, bat der Kunde. Aber das muss ein Irrtum sein. Nein, nein, antwortete die Antwort. Herr Chapman hat mich extra gebeten, zu Ihnen zu gehen. Jetzt kommt. Der Mann war völlig niedergeschmettert, denn er hatte seit Jahren Chapman bestimmt und ihn bekämpft. Schon kurze Zeit später kam er in das Haus Chapmans, wo der erstaunte Besucher sah, wie er reumütig vor dem Mann Gottes kniete, ihn um Vergebung bat und sein Leben denn an Jesus Christus anvertraute. Das ist ein Mann, der vom Herrn Jesus gelernt hat. Was hätten wir mit dem gemacht, der uns jahrelang verleumdet? Hätten wir Wert darauf gelegt, dass man gerade bei ihm einkauft? Als Chapman, der wusste, was Geistes Kind er war. Wie schön, dass wir solche Vorbilder haben, ihr Lieben. Aber wie schön, wenn wir das versuchen, in unserem Leben wirklich in die Tat umzusetzen, dass wir deutlich machen, wes Geistes Kind wir sind. Und wir gingen nach einem anderen Dorf. Dann macht der Jesus deutlich in den folgenden Versen, welche Bedingungen mit der Jüngerschaft verknüpft sind. Wir sehen jetzt zuerst einen jungen Mann, der begeistert ist und der sagt, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst, Herr. Welch eine wunderbare Sache, wenn auch wir heute Abend junge Menschen sind, die ehrlich sprechen, Herr Jesus, das ist wirklich fantastisch. Ich will mit dir den Weg gehen, egal wo es hinführt, ich gehe mit dir. Da sehen wir, wie der Jesus auch so ganz anders ist, wie die Werbeagenten unserer Gesellschaft, wie die Vertreter für Staubsauger und sonstige Sachen. Hier wird erstmal das Kleingedruckte betont. Der Jesus sagt, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Ihr Lieben, wir merken hier ganz deutlich, dass es nicht um Begeisterung geht in der Nachfolge Jesu, dass der Jesus jedem von vornherein die Illusionen nimmt, keine falschen Vorstellungen aufkommen lässt und ihm sehr deutlich macht, worum es in der Nachfolge Jesu geht. Die Frage an uns ist, welche Vorstellungen von Jüngerschaft vermitteln wir durch unser Leben? Wenn Menschen mit uns zusammenkommen, welchen Eindruck bekommen sie? Sie wissen alle, dass in USA eine Bewegung da ist, die versucht, das Evangelium sehr attraktiv zu machen. Robert Fuller, einer von diesen Predigern des Wohlstandsevangeliums, des positiven Denkens oder denkenden Möglichkeiten, er hat gesagt, während die Reformation im 16. Jahrhundert unser Interesse zurückführte auf die Heilige Schrift, als die einzige unfehlbare Richtschnur für den Glauben, das tägliche Leben, wird die neue Reformation unser Interesse auf das heilige Recht eines jeden Menschen auf die Selbstwerterfahrung lenken. Dieser Mann freut sich nicht, zu sagen, dass der Jesus am Kreuz litt, um unser Selbstwertgefühl zu heiligen. Dass er auch den Ego-Tritt von uns heiligt. Dass der Jesus starb am Kreuz, um auch seine Selbstachtung irgendwie zu retten und zu heiligen. Dieser Mann hat eine Kirche gebaut, ich glaube auch in Kalifornien, die aus lauter Glassteinen besteht, ich glaube 15.000 Stück. Und jeder wurde verkauft für so und so viel $1,000, damit die Kirche gekauft werden konnte. Dieser Mann zieht Leute an. Unwahrscheinlich, was da los ist. Da gibt es auch Attraktionen für die Hausfrau des Jahres. Ich habe mein Auge nicht getraut, als ich Bilder davon sah. Die Belohnung für die Hausfrau des Jahres war, dass sie in ein weißes Gewand gekleidet wurde. Da wurde sie von Stahlseilen hochgezogen in der riesigen Kathedrale. Sie schwebte dann wie ein Engel durch den Kirchensaal, Kirchenhimmel, wurde dann anschließend von dem Robert Fuller in den Arm genommen. Das war dann die Krönung wahrscheinlich ihres Lebens, dass sie das einmal erleben durfte, wie ein Engel durch den Raum zu schweren und dann von dem Robert Fuller einmal gedrückt zu werden. Ihr Lieben, welche Vorstellungen vermitteln wir durch unser Leben, durch unsere Verkündigung, auch durch unsere Art, wie wir zusammenkommen von Nachfolge Jesu? Selbstwertgefühl, etwas sein wollen in dieser Welt. Der Jesus sagt hier sehr deutlich, mein lieber Freund, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester. Mit anderen Worten, und das wissen wir ja, die Füchse, diejenigen, die uns bekannt sind aus dem Alten Testament, die den Weinberg zerstören, die Mauern unterwühlen, die aus zum Einstürzen bringen, das wird in dieser Welt Platz. Und der junge Mann wusste wahrscheinlich auch, dass der Jesus den Herodes einen Fuchs genannt hatte. Ein Flüchtohr, einer, dem man nicht trauen kann. Dafür ist Raum auf dieser Erde. Und die Vögel des Himmels, das wissen wir auch, ein Bild von den dämonischen Mächten. Die Vögel, die den guten Samen aufpicken. Die Vögel, die in diesem System Babylon in der Offenbarung Platz finden, eine Behausung jedes gehassten und unreinen Vogels, lesen wir da. Für Dämonen zu lehren, ist in dieser Welt Raum. Für den Teufel und seine Ideen, da ist Platz. Die können hier nisten. Aber für den Sohn Gottes, für den Sohn des Menschen, ist kein Raum auf dieser Erde. Der hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Als er geboren wurde, lesen wir, es war kein Raum für ihn in der Herberge. Und gerade das Lukas-Evangelium, das den Herrn Jesu als Mensch beschreibt, schildert das besonders eindrücklich. Seine Armut hier auf dieser Erde. Kein Raum für ihn. Und als das der junge Mann hört, lesen wir nichts mehr von ihm. Er verschwindet in der Versenkung. Der Preis war zu hoch. Er dachte, dass er hier in der Nachfolge Jesu doch ein wenig Platz hat, etwas gelten kann, wo der Jesus ihm das vorstellt, da weicht er aus. Ihr Lieben, sind wir uns darüber im Klaren, welchen Herrn wir folgen? Für ihn hat man keinen Platz. Man wird für uns auch keinen Platz haben, wenn wir treu sind und ihm nachfolgen. Ich weiß nicht, ob ihr das Leben von Matsuzaki kennt, ein japanischer Evangelist, eine ganz ergreifende Bekehrungsgeschichte. Ein Mann, der von den Japanern halb totgeschlagen wurde, weil er den Herrn Jesus bekannte. Sein Gesicht, seine ganze Körperhälfte war einseitig gelähmt von den Steinschlägen, die ihn getroffen hatten. Aber er wollte sein Leben beenden als Evangelist und er ließ sich von Gott ein Gebiet zeigen in Japan, wo keine Christen waren, wo er wusste, dass ein großer Hass existierte gegen das Evangelium. Er ging dann in ein Dorf, er war Heilsarmee-Offizier, er war sehr arm, er hatte nicht viel Geld. Und da musste er erleben, dass er in einem Monat 18 Mal umziehen musste, weil man ihn überall wegjagte. Es war kein Raum für ihn da. Und dann hatte man ihm erlaubt, in einer Hütte zu wohnen, wo vorher so zwei Geisteskranke lebten, eine Spukhütte, wie man meinte. Und dort machten ihm die Dorfjungen das Leben schwer. Sie mischten Kuhmist unter den Reis. Sie nutzten seine Wolldecken aus Toilette. Sie legten ihm halbtote Schlangen ins Bett. Und dann war dieser Mann einmal so deprimiert, er schaute er traurig mit tränenden Augen aus seinem Fenster. Und dann hörte er einen Fuchs bellen. Und dann erinnerte sich an diese Worte von Jesus und sagte: Jesus, ich danke dir. Für dich hatte man auch keinen Raum. Für die Füchse, da ist Raum da. Warum soll es mir besser gehen, wie es dir ergangen ist, hier auf dieser Erde? Ihr Lieben, denke bei Jesus, dass wir in diesem Bewusstsein hier auf dieser Erde leben. Und wenn wir in einer Zeit leben, hier in Österreich und auch in Deutschland, wo es im Moment uns besser geht, wo man uns Raum gewährt zu leben, dann ist das eine unverdiente Gnade Gottes. Es ist schlimm, wenn wir diesen Wohlstand und diese Möglichkeit, hier als Christen uns zum Herrn zu bekennen, wirklich verpassen und unser Leben aufbauen, anstatt diese Möglichkeit zu nutzen, um das Reich Gottes auszubreiten. Es ist wirklich eine Gnade Gottes. Dann lesen wir von einem anderen, den der Jesus anspricht, folge mir nach. Der spricht: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Und da sehen wir, dass wir hier einen vor uns haben, der einen zuvor kennt. Der eine Sache kennt, die er noch zuvor erleben möchte, dem im Moment noch etwas wichtiger ist als der Jesus und deine Sache. Und dem muss der Jesus sagen: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Wenn ich das richtig verstehe, haben wir hier einen jungen Mann, der von dem Herrn Jesus angesprochen wird, gerufen wird in die Jüngerschaft, aber der sagt: Herr, ich habe noch einen Vater zu versorgen, das ist auch noch eine Aufgabe für mich, und wenn der nicht mehr da ist, wenn wir den begraben haben, dann will ich kommen. Aber diese Sache hat zunächst einmal Vorrang. Bitte habe dafür Verständnis. Gibt es in unserem Leben auch irgendeine Sache, die Vorrang hat, wenn der Jesus uns ruft, die uns wichtiger ist als sein Ruf? Ich erinnere an John Tsung, ein Freund von Watson and Nee, ein Chinese, der außerordentlich begabt war, der ein Stipendium bekam, um in den USA zu studieren. Er hat Chemie dort studiert, auch Theologie, ich weiß nicht was alles, und ist dann auf jeden Fall dort zum Glauben gekommen. Er hatte Goldmedaillen bekommen, Urkunden, er hat seinen Doktor gemacht, Diplom, aber er hat den Herrn Jesus lieb gewonnen. Er hat die Bibel zigmal durchgelesen inzwischen, als junger Mann, mit einem Eifer Gottes Wort studiert, hat mich unwahrscheinlich beeindruckt. Da kam dann der Tag, wo China ihn zurückrief, und wo man dort erwartete, dass dieser Mann mit seiner Gelehrsamkeit, mit seiner Ausbildung nun hilft, die Rüstungsindustrie in China auf Vordermann zu bringen. Und er ist dann auf dem Weg nach Hause, auf dem Dampfer, und kurz bevor er dann Japan erreicht, dann steht in ihm ein großer Kampf. Da sieht er den goldenen Schlüssel, den er bekommen hatte, das Diplom, den Doktortitel, die ganzen Urkunden und Medaillen. Da sieht auf der anderen Seite den Ruf Jesu und die Möglichkeit, als Evangelist China das Wort Gottes zu bringen. Und kurz bevor sich das was er Geld fährt. Als der Kampf beendet, er nimmt seine sämtlichen Medaillen, Urkunden, goldenen Schlüssel, schmeißt sie in den Ozean. Als er dann empfangen wird in China, sagt er der versammelten Menge, der wartet hier ein Doktor der Chemie, aber es kommt zu euch ein Bote des Evangeliums. Ist dieser Mann verachtet worden von der Regierung, aber auch von seinen Eltern, von seinen Geschwistern, ein einsamer Mann geworden. Warum? Weil er kein zuvor mehr kannte, sondern weil ihm eine Sache auf dem Herzen brannte und die hatte absolute Priorität in seinem Leben. Das Reich Gottes. Ihr Lieben, wenn der Jesus uns ruft, werden immer wieder Dinge da sein. Ein zuvor. Aufgaben, die man auch noch erledigen könnte und müsste. Aber der Jesus sagt, ihr lasst die Toten ihre Toten begraben. Und damit sagt er, bitte, das können die anderen, die nicht errettet sind, genauso gut erledigen wie du. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wir lesen von einem Kriegsmann im 1. Timotheusbrief, dass er sich nicht verwickelt in die Beschäftigungen des Lebens. Wir haben alle Aufgaben als Menschen in dieser Welt. Wir haben unsere Pflichten in der Arbeit, in der Familie. Aber es kommt darauf an, dass wir uns da nicht hinein verwickeln und dadurch abgehalten werden, das Eigentliche zu tun. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit unser Leben durchgehen und überlegen, gibt es irgendeine Sache in meinem Leben, die mich daran hindert, dem Herrn Jesus wirklich gehorsam zu sein? Gibt es da irgendein Hobby, irgendeine Leidenschaft, irgendeine Gewohnheit, die mich daran hindert, dem Herrn zu folgen? Charles Stubbs konnte am Lebensende in sein Tagebuch schreiben, ich habe mein Leben durchforscht und ich habe nichts mehr gefunden, was ich dem Herrn noch überliefern könnte. Wer war das von uns zu sagen? Ein Mann, der alles dran gegeben hat für seinen Herrn. Am Lebensende hat er danach gesucht, gibt es noch irgendetwas, was der Herrschaft Jesu nicht unterstellt ist? Er kannte keins zuvor, deswegen konnte Gott ihn gebrauchen, zum Segen vieler und auch zum Segen für uns, wenn wir sein Buch gelesen haben, seine Biografie, kein Opfer zu groß, was wird heute Morgen auch zitierte. Und dann kommt ein anderer, der spricht, ich will den Nachfolgen her. Zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist geschickt zum Reich Gottes. Hier geht es um Sentimentalität. Hier war einer, der ein bisschen wehmütig zurückschaute, der den Ruf Jesu deutlich verspürt hatte. Vielleicht auch um die Bedeutung wusste, aber der sich erinnert an all das, was er aufgeben muss, erinnert sich an all die in seinem Hause sind, seine Freunde, seine Kollegen, seine Eltern vielleicht seine Geschwister. Und dann hat er gesagt, da möchte ich noch einmal Abschied feiern. Und diesem Wort, erlaube mir Abschied zu nehmen, da erkenne ich drin, wie sein Herz doch noch an diesen Dingen, an diesen Menschen gegangen hat, wie er schweren Herzens Abschied nehmen muss von all dem, was ihm da so lieb war. Und da muss der Jesus ihm sagen, niemand, der seine Hand an den Fluch gelegt hat und zurückblickt, ist geschickt zum Reich Gottes. Vielleicht hat er damit an Lot erinnert, an Lots Frau, die auch alles ganz genau wusste, den Ruf deutlich gehört hatte, kurz vor der Rettung stand und dann noch einmal sich umdreht, fast auch Abschied nehmen wollte von all dem, was ihr in Sodom und Gomorra so lieb geworden war, der starrte zu einer Salzsäule zur Fruchtlosigkeit. Der Jesus muss hier deutliche Worte gebrauchen. Niemand, der die Hand an den Pflug legt, der ein klares Ziel vor Augen hat und zurückblickt, ist geschickt zum Reich Gottes. Welche Rolle spielen unsere Lieben, ob Freunde, Verwandte oder Bekannte, wenn es um den Ruf Gottes geht? Und auch da ist das Leben von Charles Stubbs eine große Herausforderung für mich gewesen. Als er mit 50 Jahren mit kaputter Gesundheit den Ruf Gottes hört, nach Afrika zu gehen, da waren alle gegen ihn. Er hatte schon ungefähr 25 Jahre in China in den Indien gearbeitet als Missionar, musste zurückgehen mit seiner Familie, weil er so am Ende seiner Gesundheit war. Und dann traf ihn der Ruf Gottes. Und dann lesen wir, wie er dann gehorsam ist, aber alle gegen ihn sind. Er fuhr am 15. Dezember 1910 ab und zwar wirklich ganz allein. Nicht einmal seine Frau war mit ihm einverstanden, aber der Herr war mit ihm. Und dann schreibt er seiner Frau, die also auch dagegen war, dass er nach Afrika ausreiste. Irgendwie hat Gott mir kundgetan, dass all mein bisheriges Leben eine Vorbereitung gewesen ist für die kommenden 10 Jahre. Oder wie viele Jahre er mir noch gibt. Es war eine harte Schule. Oh, diese Ängste. Das Asthma. Das war für mich wie ein Sterben bei Tag und Nacht. Die Körperschwäche. Die Verachtung, die man von der Welt zu ertragen hatte. Die Armut. Bin ich nicht versucht worden? Versucht, dass ich aufhören sollte, für Christus zu arbeiten? Die Ärzte. Die Verwandten, meine nächsten Angehörigen, Christen. Wer hat mir nicht gesagt, ich versuche Gott, wenn ich hinausginge? Ich war es nicht. Christus war es, der mir durch alles hindurchgeholfen hat. Ich weiß es. Ich war nicht als ein armer, schwacher Erdenwurm, den Gott sich ausgesehen hatte, ihn in den Feuerofen zu führen.